Herzen. Ich kapiere das nicht. Und ich werde auch nie eine bessere Note als eine 3 kriegen.
Dauernd fürchte ich mich. Mal dieses, mal jenes. Es ist wirklich nicht einfach. Likes? Oh je, schon wieder nur so wenig Likes. Dabei habe ich jetzt richtig Gas gegeben. Woran liegt es, dass ich nicht so viele Likes erhalte?
Kartoffelsack. Eigentlich habe ich mir diesen Sack total übernommen. Ich bin sowas gestresst und genervt deswegen. Aber was soll ich machen? Ich muss meine Last selber tragen.
Du brauchst deine Probleme nicht erst zu lösen, um herkommen zu dürfen. Jeder ist eingeladen.
Ey, diese Matheaufgabe. Ich kapier das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich versteh's nicht.
Mathe ist doch easy. Zeig mal her. Ach, Pythagoras. Hier steht, die Quadrate der beiden Seiten ergeben zusammen das Quadrat der langen Seiten.
Ach, das ist mit a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat gemeint.
Ja, genau. Aber weißt du eigentlich, dass Pythagoras angeblich entdeckt hat, dass Musik etwas mit Mathematik zu tun hat?
Warte mal, Musik hat was mit Mathe zu tun?
Ja, Harmonien und Töne folgen bestimmten Zahlenverhältnissen.
Also ohne Mathe gäbe es theoretisch weniger gute Musik.
Ja, genau.
Du, das ist mein Buch. Gib mal her. So schlimm ist es doch dann auch wieder nicht.
Ich glaube, dass ich immer Angst haben muss, sonst bin ich leichtsinnig.
Mein letztes Bild hatte kaum Likes.
Und?
Dann war es wohl nicht gut.
Oder die Leute haben sich auf andere Fotos konzentriert.
So einfach ist das nicht.
Warum bestimmt dein Daumen auf dein Handy, ob dein Tag gut ist?
Wenn du das so sagst, klingt das irgendwie komisch.
Likes beweisen nicht, dass jemand dich kennt.
Stimmt, ich sollte mich nicht so sehr darauf fokussieren. Warum schleppst du den Sack eigentlich die ganze Zeit so mit dir herum?
Ich habe auch meine Sorgen und meine Ängste und Nöte.
Die haben wir doch alle, damit bist du nicht alleine.
Ach, du kennst das?
Na klar, ich weiß, wie das so ist.
Dann teilst du mein Leid mit mir?
Ich kenne das natürlich auch.
Aber ich kenne das doch auch.
Erfrischend.
Ja, ist schon etwas besser als vorher.
Endlich mal aufatmen.
Erfrischend.
In Matthäus 11, Vers 25 bis 27 bricht Jesus in Lob und Dankbarkeit aus. Und das, obwohl er kurz davor große Enttäuschung erlebt hatte. Die Menschen hatten ihn und seine Lehre abgelehnt. Statt weiter auf die Menschen zu schauen und sich darüber weiter zu ärgern, richtete er seinen Blick nach oben, von wo seine Hilfe kam. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur den Vater, und niemand kennt den Vater als nur den Sohn, und wem es den Sohn offenbaren will.
Durch die Erfrischung, die durch den Lobpreis geschehen ist, hat Jesus Christus ein Wichtiges vor Augen. Sein Blick zwischen seiner Aufmerksamkeit richtet sich von den Ablehnenden zu den Bedürftigen. Die Hinwendung zum Vater öffnet seinen Blick für das, was wirklich wichtig ist, eine Mission. Er drückt seine Mission in Form einer Einladung aus, die uns allen gilt. Er sagt: Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Kapitel 11, Vers 25 bis 30.
Das war der Predigttext, den die Mädels vorgelesen haben. Und wir haben gerade von Josie gehört, dass Jesus Christus das Gespräch mit Gott, dem Vater, gesucht hat. Einerseits, weil die Weisen und Klugen geistlich gesehen nicht zu erreichen waren, beziehungsweise sie ihn und seine Botschaft abgelehnt haben. Und andererseits aus Dankbarkeit, dass gerade die Geringen, Verachteten und Unmündigen die Wahrheit erkennen und an ihn glauben. Lasst uns kurz beten. Himmlischer Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns für würdig befunden hast, dich erkennen zu dürfen. Danke, dass du uns deinen Sohn offenbart hast und dass wir dich durch ihn erkennen dürfen. Wir staunen über deine Liebe, deine Geduld und deine Treue. Vater, besonders danken wir dir für die Teenager, denen du dich offenbart hast. Danke, dass du ihre Herzen berührt hast, dass du sie gerufen und zu dir gezogen hast. Manchmal scheint es doch so, dass Kinder und Teenager deine Wahrheiten eher annehmen können als andere. Wir bitten dich und danken dir zugleich, dass du sie bewahren wirst. Schütze sie vor den Einflüssen dieser Welt, vor Täuschung, Versuchungen und allem, was sie von dir wegziehen möchte. Stärke ihren Glauben, bewahre ihre Herzen und lass ihre Liebe zu dir wachsen. Halte sie fest in deiner Hand, lass sie in der Erkenntnis deines Sohnes zunehmen und führe sie auf deinen Wegen. Amen. Es tut gut, das Werk Gottes in seinen Händen zu lassen und nicht selbst die Kontrolle übernehmen zu wollen, als läge es an uns, die Verantwortung zu tragen und Wunder zu wirken. So hat Jesus Christus das auch im ersten Teil des Predigttextes, seine Sorge und seine Dankbarkeit in die Hände des Vaters gegeben und hatte dafür die Hände frei für die Mühseligen und Beladenen. Das sagt uns nämlich der zweite Teil, den Eva vorgelesen hat. Jesus Christus ist hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit Enttäuschungen umgehen soll. Er ist enttäuscht über die Menschen, die ihn abgelehnt haben. Und mit dieser Enttäuschung geht er zum Vater. Er gibt es dort ab und hat ihn dann sofort seinen Blick neu ausgerichtet, Eva sagte, auf seine Mission, also auf das wirklich Wichtige. Statt sich ewig lang mit der Enttäuschung und dem Ärger über die Menschen zu beschäftigen und daran zu knabbern, entscheidet er sich für etwas anderes. Jesus Christus spricht eine Einladung aus. Man nennt diese Verse auch Heilandsruf. Er gilt den Belasteten, Zerbrochenen, vom schlechten Wissen geplagten und die Bekümmerten. Die Perfekten und Klugen dürfen sich von diesem Text nicht angesprochen fühlen und heute bei der Predigt auch nicht zuhören, die können dann weghören. Also die Bedrückten und diejenigen, die Last tragen und alle, die Hilfe in Anspruch nehmen möchten, schaut euch mal diese Einladung genauer an. Jesus hat diese Einladung für alle ausgesprochen. Aber schauen wir doch mal gemeinsam hin. Für mich ist diese Bibelstelle auch sehr interessant. Es ist eine Einladung ohne Vorleistung. Eine bedingungslose Einladung. So wie auch Paulina sie vorher am Tisch ausgesprochen hat. Wir haben heute die verkürzte Version des Anspiels gesehen. Die Jungs haben gesagt, sie machen das kürzer. Ja, war jetzt nicht absichtlich, aber haben sie gut gemacht, auch so. Paulina hat vorhin eine Einladung ausgesprochen, hat gesagt, ihr müsst eure Probleme nicht vorher lösen, um hierher zu kommen. Jeder ist eingeladen und so spricht auch Jesus Christus diese Einladung aus. Man muss vorher nicht was leisten oder seine Probleme eben lösen, um Zugang zu erhalten. Jesus Christus, er bietet keinen Vertrag mit Konditionen an. Er unterbreitet ein Angebot. Und es ist kein Tauschgeschäft, sondern eine Einladung in eine Beziehung. Es ist ein Angebot, das auch einen Gewinn ermöglicht und der allen zugute kommt, die sich darauf einlassen. Wir sehen hier also keine Konditionen, die erstmal erfüllt werden müssen. Und auch muss man nicht erst Reue oder Buße tun. Das Wort Buße kommt hier nicht mal vor. Ist Buße nicht wichtig? Doch, das ist es ganz gewiss. Aber hier liegt eben der Schwerpunkt woanders. Der Schwerpunkt liegt weder auf deiner Unzulänglichkeit, nicht auf den vorher geleisteten Veränderungen und nicht auf der Buße selbst, sondern auf der Person Jesus Christus. Wir haben einige Stellen in der Bibel, die uns zur Buße auffordern. Und Buße bleibt wichtig. Ich sehe das auch so, dass vor jedem Dienst ich auch Buße tun muss, damit ich da auch sicher bin, es ist, mein Dienst wird angenommen. Aber heute möchte ich durch diesen Predigttext den Fokus anders setzen. Beziehungsweise der Text setzt ihn selber. Wir haben in der Bibel mehrere solche Einladungen, bei denen die Beziehung im Vordergrund steht und nicht die Buße oder die Reue. Aber ich möchte mich jetzt auf die Beziehung mit Jesus konzentrieren. Ich gebe ein paar Beispiele. Zum Beispiel der verlorene Sohn. Er sagt auch nicht, ich tue Buße. Und die Schrift selber erwähnt in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes das Wort auch gar nicht. Und manchmal begegnet Jesus ohne Buße und Reue zu erwähnen. Aber wie macht er es in solchen Fällen? Nun, er geht auf die Menschen zu. Er sucht sie. Er ruft sie und nimmt Gemeinschaft mit ihnen auf. Einige Beispiele: Zachäus aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 19. Zu Zachäus sagt Jesus, steig eilend herunter, denn ich muss in dein Haus einkehren. Zachäus stieg auf einen Baum, um dann besser mitzukriegen, den Überblick zu behalten, was da los ist, um Jesus besser zu sehen. Und Jesus kommt da vorbei und sagt einfach zu ihm, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Die Samariterin am Brunnen in Johannes Kapitel 4. Gib mir zu trinken. Einfach so. Und Matthäus, derjenige, der auch heute unseren Predigtext geschrieben hat, der Matthäus, der Zöllner, zu dem sagt er, folge mir. Ich würde einfach, oder wir gehen einfach gemeinsam jetzt den natürlichen Aufbau dieser Einladung durch. Kurz gesagt lässt sich der Aufbau mit drei Verben erklären: kommen, lernen, Ruhe finden. Aber so einfach möchte ich es euch nicht machen. Wir gehen das einzeln durch. Erstens mal, wie gesagt, er baut Beziehung auf. Und daraus entsteht dann auch alles andere, eben auch die Buße. Er sagt nicht, bring dein Leben in Ordnung und dann komm zu mir, sondern heute muss ich in dein Haus einkehren. Oder folge mir nach. Danach saß er mit Zöllner und Sündern am Tisch, hat gegessen und getrunken. Ist es vielleicht das, was Jesus Christus uns auch heute sagen möchte? Ich möchte in dein Haus einkehren. Oder folge mir. Es ist eben die Beziehung, die zählt. Er ist sozusagen ein Beziehungsmensch oder ein Beziehungsgott, je nachdem, wie man das sehen möchte. Es passt. Aber wenn du keine Beziehung zu ihm aufbaust, kannst du auch nicht gerettet werden. Durch die Beziehung folgt die Veränderung. Und ich hatte vorhin erwähnt, Angebot und Gewinn. Ich möchte in dieser Sprache bleiben. Ich sage, durch die Veränderung folgt die Gewinnmaximierung. Die Begegnung mit Jesus Christus bringt die Umkehr, die Veränderung und die große Wende in deinem Leben. Deswegen, egal was deine Probleme sind, beschäftige dich mit Jesus Christus. Er bietet uns in dieser Beziehung Folgendes an. Einmal die Erquickung. Und Erquickung ist nicht nur Erfrischung, das ist weit mehr, als man so auf den ersten Blick sehen kann. Es geht um die innere Ruhe, um die Entlastung. Dann bietet er ein leichtes Joch an. Und dann eben Ruhe für die Seele oder Seelenfrieden. Er ist die Lösung. Und auf ihn müssen wir uns auch konzentrieren. Je mehr das Ich und das Problem im Fokus steht, umso weniger kommst du dagegen an. Je mehr Jesus im Fokus steht und im Mittelpunkt ist, desto schneller kommst du in den Frieden. Die Erquickung und den Seelenfrieden wünschen wir uns doch alle. Jeder Mensch auf der Welt sehnt sich danach. Aber wie sieht es mit dem Joch aus? Wir haben vorhin gelesen, oder Eva hat vorhin gelesen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Zunächst klingt Joch und Erleichterung nach einem Widerspruch. Ein Joch. Das muss getragen werden. Aber hier ist der Knackpunkt. Es geht nicht darum, ob wir was tragen, sondern was wir tragen und mit wem. Mit oder ohne Bibel und Jesus, die Last des Lebens ist da, ob wir das wollen oder nicht. Wisst ihr, die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Dieses Buch kennt unsere heutige Situation. Es kennt auch die Vergangenheit. und es kennt auch die Zukunft. Wenn es aber um die Gegenwart geht, gibt es praktische und sinnvolle Tipps. Ob wir die annehmen und umsetzen wollen, bleibt uns überlassen. Aber an und für sich sind für die Gegenwart lauter gute Sachen drin, die einem das Leben erleichtern, wenn man das annimmt. Bloß als unsere kleine Klammer. Wenn wir also die Bibel lesen, sollten wir immer daran denken, dass sie für diese Welt geschrieben wurde. Sie wurde für diese Zeit hier geschrieben. Und jetzt zurück zum Joch. Wie soll das jetzt passen? Ich habe mal überlegt, wie es ist, wenn man meint, man müsste kein Joch tragen. Man hat ja nicht so schwere Probleme oder so. Es geht einem gut, es geht uns ja gut. Aber bitte denkt dran, jeder trägt ein Joch. Ich möchte aber veranschaulichen, was es bedeutet, wenn man unter dem richtigen Joch lebt. Ein Ochse mag stark sein, aber ohne Joch und ohne Führung bleibt seine Kraft oft ungerichtet. Und erst das richtige Joch gibt seiner Stärke Richtung und Ziel. Im Gegensatz zum jochlosen Ochsen ist die Anstrengung eines Ochsen, der unter einem Joch eingespannt ist, von Erfolg und Ertrag gekrönt. Es gibt eine klare Richtung, es gibt eine eindeutige Führung und die Kraft, die wird maximal sinnvoll eingesetzt. Eine wichtige Tatsache aus der Landwirtschaft dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Joch wurde niemals eingesetzt, um Tiere zu quälen, sondern eben um die Last besser zu verteilen. Und wir sind jetzt wieder bei unserer Last, die Last ist da. Das bringt das Leben auf dieser Welt mit sich. Aber Jesus weiß das. Und genau deswegen verspricht er nicht irgendwelche Sachen, die unrealistisch sind, sondern eben für deinen Alltag gedacht sind. Er verspricht nicht den Garten voller Rosen, in dem du dein Leben ganz isoliert von Problemen verbringen darfst, sondern er bleibt realistisch und deswegen eben das Joch. Weil jeder hat eben seine Last und das kennt er, das weiß er. Und das ist ihm wichtig. Ich möchte durch zwei Punkte erklären, warum das Joch oder sein Joch leicht ist. Es gibt bestimmt viel mehr Punkte, aber ich nenne jetzt bloß zwei. Sein Joch ist maßgeschneidert. Die Beziehung, in die er dich hineinruft, ist persönlich. Er spricht in dein persönliches Leben hinein und er spricht deine Sprache. Eine tolle Sache ist auch, dass Jesus in seinen jungen Jahren Zimmermann war. Sein Joch scheuert nicht. Bei ihm gibt es sowohl im übertragenen Sinne als auch im wortwörtlichen Sinne keine Massenware, sondern Maßarbeit. Sein Joch verletzt nicht, sondern es ist zu deinem Wohl gedacht. Sein Joch passt. Silvia Ternicero, sie ist im Jahr 2013 im Alter von 62 Jahren gestorben, hat aber zu ihren Lebzeiten ein Buch geschrieben mit dem Titel God Knows My Size. Gott kennt meine Größe. Sie hat auch andere Bücher geschrieben, aber in diesem einen Buch beschreibt sie, wie sie als Kind in einem kommunistischen Land aufgewachsen ist, in sehr ärmlichen Verhältnissen und mit viel Entbehrung. Bis zum Alter von 12 Jahren hatte sie nie ihre eigenen Schuhe. Sie hat immer die Schuhe von den älteren Geschwistern übernommen und so war es eben auch in der Großfamilie, Es herrschte Armut im ganzen Land und es war eben üblich, dass die jüngeren Kinder die Sachen und Kleider von den älteren Geschwistern übernehmen. Mit 12 Jahren betete sie zu Gott und klagte ihr Leid. Und eines Tages kam ein Paket an. Und Überraschung, die Anziehsachen und die Schuhe, die da drin waren, haben nur ihr gepasst. Ihr könnt gerne das Buch lesen, es ist sehr interessant. Sie schreibt auch über viele andere Wunder, die sie erlebt hat. Aber von da an wusste sie und sie hatte eine Botschaft, die sie in die ganze Welt immer wieder hinausgetragen hat. Gott kennt deine Größe. Der zweite Punkt, warum das Joch leicht ist. In der Landwirtschaft lernt der unerfahrene Ochse von dem Älteren. Der Erfahrene gibt Tempo und Richtung vor. Und beim Mitlaufen, beim Mitgehen entsteht der Lernprozess. Wir denken an die Worte von Jesus: Lernt von mir. Es tut gut, ihn an unserer Seite zu haben. Er ist allwissend, allmächtig. Wen sonst sollten wir an unserer Seite haben? Nun, das Joch ist trotzdem kein Sofa. Es ist immer noch ein Arbeitsgerät. Es gibt kein Leben ohne Verantwortung hier auf Erden. Das hatten wir schon. Aber mit Jesus Christus an unserer Seite ist die Last nicht zerstörerisch. Und man muss sie nicht alleine tragen. Der dritte Bestandteil des Aufbaus dieser Einladung ist der Seelenfrieden. Die Spannung zwischen dem Tragen des Jochs und der Seelenfrieden ist die große Überraschung des Evangeliums. Gerade indem wir uns Christus anvertrauen, verlieren wir nicht nur unsere Ruhe und Freiheit, sondern wir finden sie. Wenn wir tiefer in die Beziehung mit ihm eintauchen und tiefer in sein Wort einsteigen, merken wir, da ist mehr. Da ist Erlösung und da ist Frieden, den wir so sehr brauchen. Zu diesem Punkt hat Naema ein tolles Zeugnis und sie möchte auch kurz berichten, wie das bei ihr war. Naema hat in ihrer schlimmen Situation zu Gott gerufen bzw. die Bibel aufgeschlagen und Gott hat geantwortet. Im Psalm 107, Vers 19 steht, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Ja, er hilft und schenkt Frieden. Wie könnte Frieden auf einer Leinwand aussehen? Künstlerisch gestaltet. Das möchte uns Aaron heute erzählen. Er hat da einen Text mitgebracht.
Ein König wollte herausfinden, was echter Frieden ist. Deshalb ließ er Künstler aus seinem Land malen. Das schönste Bild sollte einen Preis bekommen. Viele malten ruhige Landschaften, einen stillen See, einen blauen Himmel oder eine friedliche Wiese. Doch ein Bild war ganz anders. Darauf war ein heftiger Sturm zu sehen, dunkle Wolken, Blitze und ein tosender Wasserfall. Zuerst dachten alle, das hat doch nichts mit Frieden zu tun. Aber als der König genau hinsah, entdeckte er hinter dem Wasserfall einen kleinen Busch. Darin saß ein Vogel auf seinem Nest, ganz ruhig und sicher. Der König wählte dieses Bild aus. Er erklärte, echter Friede bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt. Echter Friede bedeutet, mitten im Sturm Ruhe zu haben.
Ja, so sieht's aus, mitten im Sturm Ruhe zu haben. Wir sind jetzt mit diesen drei Punkten der Einladung durch. Aber ich habe trotzdem noch einen Punkt mitgebracht. Und ich würde gerne mit euch mal hinschauen, wie Jesus Christus sich nämlich selber beschreibt. Er sagt von sich: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn wir jetzt auf seinen Rat hören und von ihm lernen, sanftmütig zu sein und mit dem Herzen demütig zu sein, ja, was ist dann? Lohnt sich das? Er verrät uns das selber in der Bergpredigt. Ein paar Kapitel davor, in Kapitel 5, Vers 5 steht: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Eine Sache müssen wir ja klar feststellen. Die Logik Jesu ist umgekehrt zur Weltlogik. Er sagt nicht, wer sich durchsetzt, bekommt mehr Raum. Und er sagt auch nicht den bekannten Spruch, nur die Starken kommen in den Garten. Er sagt, die Sanftmütigen werden erben. Diejenigen, die nicht kontrollieren, nicht alles erzwingen und nicht ständig im Konkurrenzkampf leben. Sie besitzen nicht durch Zugriff, sondern durch Sanftmütigkeit. Wir haben vorhin gehört von den Jungs im Anspiel, wir müssen nicht ständig in Angst leben. Wir müssen auch nicht ständig in Alarmbereitschaft sein. Und wir müssen uns auch nicht selbst behaupten. Wir dürfen an Jesus abgeben und er schenkt den Seelenfrieden. Ja, lohnt sich das? Ist das ein guter Deal? Ich sage ja. Ich sage ja zu Jesus und zu seinem Joch. Also ich bin aber auch noch dankbar, dass er diese Einladung an alle Menschen richtet. An dich und an mich. Und egal, wo du gerade stehst im Leben, egal wie deine Lebensumstände gerade sind, diese Einladung aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11 ist an dich gerichtet. Komm zu Jesus, er will dir Ruhe schenken. Und diejenigen, die das bereits erfahren haben, wollen nicht vergessen zu danken. Zu danken dafür, dass er diesen Seelenfrieden eben schenkt. Und die Teenies wollen zum Abschluss mit euch gemeinsam ein Lied zu seiner Ehre singen. Und ihr dürft gerne ganz laut mitsingen, damit sie auch Mut kriegen.